festhalten konnte. Er flog aus dem Sattel und lag auf dem Hals des Tieres und griff ihm ins Maul und konnte von Glück reden, dass hinterher alle Finger noch dran waren. Das Maultier erstarrte, es legte die Ohren an. Der Grauschimmel schüttelte sich, trat von einem Vorderbein auf das andere. »Ruhig, Cavallo«, flüsterte der Junge. Und wieder dieses irrsinnige Gellen. Es stieß ins Dunkel hinein, das seine eigenen Geheimnisse barg. Der Schrei dehnte sich, hob sich und riss abrupt ab. Es klang, als würde der Schrei eingeatmet. Dann wurde er wieder ausgespien, schrill, in einer abfallenden Kurve. Sie waren umgeben von ödem Gelände. Das Maultier zuckte und schlug mit den Ohren. Karl fürchtete, das Tier werde im nächsten Moment durchgehen. Deshalb ruckte er scharf an den Zügeln und tätschelte den unteren Ansatz des Halses, wohin er gerade noch langte. Wieder hörte er den Jungen mit dem Pferd reden. »Ruhig, Alter!« Karl bezog es auf sich. »Erschreck nicht wegen jeder Lappalie«, ermahnte er sich und starrte in die Dunkelheit. Da drinnen befand sich etwas, das er nicht sah. Doch dann schälte sich eine auf sie zulaufende Gestalt aus dem Dunkel. Eine Frau, die ihnen nackt entgegenlief. Sie keuchte, stolpernd und schwankend, und schrie zwischendurch kurz wie am Spieß. Die Arme hatte sie emporgereckt. Sie fanden dort oben keinen Halt, das brachte die Frau in zusätzliche Verwirrung. Und bei jedem ihrer Schreie hatte Karl das Gefühl, im nächsten Moment hebe der Schrei die schmale Person in die Höhe. »Jetzt schrei doch nicht so, es bringt nichts«, wollte er sagen. Als die Frau die beiden Reiter erreicht hatte, rannte sie vor den beiden panisch im Kreis, blieb einmal kurz stehen, lauschte, ängstliche Blicke um sich werfend, dann rannte sie wieder los. Nun im Kreis um die Reiter herum. Auch die Tiere schienen ratlos. Sie hielten still. Mit einem Ruck blieb das Mädchen stehen. Sie hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Wer weiß, so kann man womöglich den letzten Rest Verstand am Fortfliegen hindern. Beim Zurückziehen der Hände mit tastenden Fingern stellte das Mädchen fest, dass die Ohren noch an ihrem Platz waren. Sie schien erstaunt und bewegte den Mund. »Sie sind tatsächlich noch dran«, sagte Karl. Mit einem Gesichtsausdruck, als habe sie seit 10 Tagen nicht geschlafen oder die falschen Kräuter gekaut, so dass man jetzt nicht mehr die Vorderseiten ihrer Augen sah, sondern die Rückseiten, und die Vorderseiten schimmerten von hinten durch wie bei schlechtem Papier, blickte sie zu Karl herauf. Obwohl er lieber weggeschaut hätte, schaute er hin. Im Gesicht des Mädchens stand ein unausgesprochenes Flehen. Gerade als Karl fragen wollte, was mit ihr sei, fasste sie einen Entschluss, fuhr herum. Sie stieß einen dieser Schreie aus und lief in die Richtung zurück, aus der sie gekommen war. Karl setzte sein Maultier in Gang. Und als sie dorthin kamen, wohin das Mädchen ihnen vorausgerannt war, wuchs ein Mann im Regenzeug aus dem Boden. Sie sahen ihn erst, als er das Mädchen an den Haaren riss. »Da ist sie ja wieder«, rief er unter dem johlenden Gelächter weiterer Männer, die zunächst nicht zu sehen gewesen waren. Und der Mann schleuderte das Mädchen zu Boden und trat nach ihr mit Schuhen, die sofort verloren gingen. Da ließ der Mann das Mädchen los und suchte seine Schuhe. Das Mädchen kreischte mit überschnappender Stimme. Sie rannte erneut im Kreis und deutete zu dem Wagen, der auf der kahlen Anhöhe stand. Dort brannten 2 Fackeln. Und einer mit einer Hundspeitsche kam her und das Mädchen kreischte lauter und lauter. Und Karl wirbelte es im Kopf. Er dachte, nein, er empfand es, ohne es zu denken. Was ist hier los? Ich wüsste es längst, wenn das Mädchen nicht so schreien würde. Und der Mann mit der Hundspeitsche schlug nach dem Mädchen. Er verfehlte es. Sie wich aus und lief dem anderen Mann in die Arme, der ihr Ohrfeigen gab, dass sie taumelte. Sie war nicht einmal mehr fähig zu schwachen Gesten der Abwehr. »Mordio«, rief Geronimo. Mit einer Bewegung, an der sein ganzer Körper beteiligt war, riss Geronimo den Grauschimmel herum und ritt zwischen das Mädchen und den Mann. Im gleichen Moment kam alles zum Stillstand. Karl vernahm regelrecht, wie die Luft aus der Szene entwich. Es war fast vollkommen still. Eine kleine, kahle Erhebung über dem Dorf, das sie zuvor passiert hatten. Hier wehte der Wind etwas stärker, aber es gab wenig, das sich bereit gefunden hätte, im Wind Geräusche zu machen. Karl lebte seit bald 2 Jahren in der Gegend, doch von der Existenz dieses Ortes war ihm nie etwas zu Ohren gekommen. Er fragte Jeronimo, ob er den Flecken kenne, und der Junge sagte, es sei der Galgenberg von Cuacos. Den Fackelschein, ein Stück abseits, wo ein Wagen stand, hatte Karl nicht sogleich bemerkt. Ein Mann war an beiden Armen ans Ende des Wagens gebunden, und zwei weitere, lange Umhänge tragende Gestalten standen dort ebenfalls mit Hundspeitschen. Der an den Wagen gebundene Mann lag mit dem Oberkörper bäuchlings über dem Ende der Ladefläche. Er trug eine an den Hüften hängende halblange Hose, der nackte Rücken voller Striemen bis hinunter zum Gesäß. Man hörte das Knallen einer Peitsche und erst unmittelbar vor dem nächsten Knallen ein Stöhnen. Denn auch das Wissen um den bevorstehenden Schlag ist schrecklich. Damit er besser sehen konnte, was vorging, ritt Karl näher heran. Die Kapuzenmänner, geblendet von ihren eigenen Fackeln, spähten zu ihm herüber. Sie hörten die Geräusche der Hufe. Auf Karls Frage, was das werden solle, bekam er ein paar derbe Worte. Dann sagte einer barsch in Karls Richtung, er solle sich verziehen, und es folgten Beleidigungen. Dazu das Stampfen der Pferde und ein Klirren von was auch immer, hoffentlich unwichtig. »Ihr bringt ihn noch um«, sagte Karl. »Wer will uns hindern?« »Ich.« Für einige Augenblicke schwiegen alle. Man hörte vom Wagen her ein Stöhnen. Dort sammelten sich die vier Männer. Zwei trugen Piken, zwei Peitschen. Es war dunkel und das Licht der lodernden Fackeln so unruhig, dass man keine Gesichter erkennen konnte. Einer sagte, »Vielleicht sollten wir uns lieber den Alten vornehmen. Jemand, der aussieht wie Sie, Senior, sollte aufpassen, dass er keinen Kinnhaken bekommt.« Gelächter. Und ein anderer sagte, »Ein Kinnhaken richtet bei Ihnen vielleicht manches gerade.« Karl ritt nochmals näher an die Männer heran. Er sagte, »Gott gebe gerade Dinge. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, werden Sie die Füße lang ausstrecken. An Särgen ist eins so schön, dass Sie gerade sind.« Was stimmt nicht mit dem Mann? Hat er etwas Unrechtes getan? Sollten Sie sonst kein Anliegen haben, verschwinden Sie. Seniores, bleiben wir beim Thema. Was stimmt nicht mit dem Mann? Er ist ein Cagot, der seine Gänsefüße nicht trägt. In der Mitte der Straße ist er gegangen, der schwanzstolze Hund. Ein Cagot? Ach so. Sie verzeihen, Seniores, aber der König hat die Gesetze zur Benachteiligung der Cagots abgeschafft. Jetzt trat einer der Männer nach vorn mit seiner auf Karl gerichteten Pike. Er schrie, »Wenn nicht, dann eben nicht!« Und Jeronimo mischte sich ein und schrie ebenfalls, »Ihr Rindviecher, passt auf, dass wir keine Suppe aus euch kochen!« »Maul halten«, rief der mit der Pike, »oder ich steche dich ab!« Jeronimo, noch eingeschüchtert von seinem Mut, als er zwischen den Mann und das Mädchen geritten war, hatte sich zuletzt in Karls Rücken gehalten. Er agierte aus dem Schatten heraus, vom Licht der Fackeln nur angestreift. Er rief, und man hörte, dass er böse wurde. »So seht ihr aus, wie Leute, die mit Piken zu einer Schießerei gehen.« Stille. Es knackte in den Bäumen. »Sie haben Pistolen?« fragte nach einer Pause der Mann. Karl richtete sich im Sattel auf, der Wind blähte seinen Mantel, und sein schwankender Riesenschatten wurde nochmals größer, dehnte sich über mehrere Bäume. Nun sah Karl selbst, dass er unter dem Mantel, den der Wind geöffnet hatte, sich kreuzende Gürtel trug mit je zwei Pistolen und Dolchen. Das Wehrgehänge blitzte im Fackelschein. Jeronimo lachte unheimlich. »Willst du eine Kostprobe?« Das macht es den Würmern beim Hineinkriechen leichter. Das schwere, dunkle Regenzeug hob die Männer mit grimmiger Deutlichkeit aus dem Regenlicht hervor. Die Umrisse standen hart, einer neben dem anderen, aber man hörte das beunruhigte Scharren der Füße. »Also, bindet ihn los. Sie sehen nicht aus wie ein Mann, der Menschen erschießt. Kotzdonner, ihr sollt nicht so viel reden, ich wiederhole mich nicht gern. Also, bindet ihn los.« Es gab keinen lauten Protest, nur Murren und Brummen von wegen Genickbrechen und zur Hölle fahren. Karl tastete mit klammen Fingern nach dem Wehrgehänge, fand einen geschwungenen Griff und zog eine Pistole aus dem Halfter. Die Hand, die den Griff umklammerte, zitterte bedenklich. Karl sah es am Auf- und Niederhüpfen der goldenen Kappe am Ende des Vorderschafts. Er wollte noch einmal sagen, dass sie den Mann losbinden sollten, aber es kam nicht dazu, denn Jeronimo rief dazwischen, »Senores, wenn das keine Überraschungen gibt!« Seit Karl den Hahn der Pistole gespannt hatte, waren die Männer enger zusammengerückt. Für Karl, der nie ein guter Schütze gewesen war, kein Nachteil. Andererseits ließ die fledermausartige Ummantelung die Männer nach mehr aussehen, als sie waren. Und Karl merkte, dass zusätzlich zum Zittern der Hände die Knöchel seiner Finger anschwollen. Und das Maultier stand keine Sekunde still. Es war nervös, weil es den Geruch von Blut aufgenommen hatte. Das erfüllte Karl mit einer weiteren Sorge. Er brauchte beide Hände, um das Tier im Zaum zu halten. Er zog sacht an den Zügeln, da löste sich der Schuss. Er hörte keinen Knall, sah jedoch den Blitz, der die erschrockenen Gesichter aus dem diffusen Licht riss. Und er roch das explodierte Pulver. Nur der Knall fehlte. Vielleicht war das Geräusch zwischen Feuerblitz und Schreck hindurchgefallen. Das Maultier stieg hoch, Karl hatte Mühe, es zurück auf den Boden zu zwingen. Erstaunlich, dass ihm das gelang. Einer der Männer warf seine Fackel weg. Karl sah nicht das Werfen, nur das Nachbild einer stiebenden Funkengarbe in der Luft. »Getroffen! Oben durch den Hut!« Geronimo hatte junge Augen. Karl hingegen hätte nicht sagen können, wohin der Schuss gegangen war. Aber die Männer standen alle noch, sichtlich eingeschüchtert. Karl wusste, denen war das Herz verrutscht. Man fischt es von dort, wo es jetzt war, schlecht wieder herauf. Für die nächste Minute war nichts zu befürchten. Da es unmöglich war, im Sattel sitzend die Waffe nachzuladen, schob Karl sie zurück in den Gürtel und zog die andere Pistole. Geronimo hatte sich die Verwirrung zunutze gemacht und war abgesessen, um dem Ausgepeitschten die Fesseln zu lösen. Jetzt sah auch Karl, dass einer der Knechte ein Loch in der Mütze hatte. Der Knecht, der Karls Blick gewahrte, schob sofort alle Schuld auf den Nebenmann. »Habt ihr Angst vor mir?« fragte Karl. Einer sagte gereizt, »Der Teufel hat keine grauen Haare.« Der von den Fesseln Befreite murmelte etwas, das nicht zu verstehen war. Dann spuckte er einen Blutklumpen aus und ein nachhinkender Blitz legte sein Gesicht offen. Für einen Augenblick stand das Gesicht im weißen Licht und alles andere fiel in den Schatten. Dieses Gesicht trat in die Mitte. Es war das zentrale Ereignis. Wenn man im Zusammenhang mit einem Gesicht von einem Ereignis sprechen kann. Man sah in diesem Gesicht ein ungeheures Verlangen zu leben. Der Bursche drehte sich zu dem Mädchen. Fackelschein spiegelte sich zuckend auf dem blutigen Rücken. Der Rücken war ein Brei aus Hautfetzen, Blut und Fleisch. »Er hat, glaube ich, genug abgekriegt«, sagte derjenige, dessen Mütze beschädigt worden war. Ein anderer sagte, der Cagot solle froh sein, dass er so glimpflich davongekommen sei. »Ruhe jetzt, sonst fange ich wieder an, auf euch zu zielen«, rief Karl, ohne die Pistole gesenkt zu haben. Der Kopf schwindelte ihm von dem Durcheinander. Er war solcher Aufregung nicht mehr gewohnt. Dann in einer strengen Reihe, einer hinter dem anderen, schritten die Männer davon, einer lästigen Pflicht ledig. »Mit den Narben, die das gibt, kann er in Zukunft das Wetter vorhersagen«, rief einer spöttisch. Karl sah den Männern nach. Als undeutliche Schemen glitten sie zwischen einige tiefer stehende Bäume. Als sie nicht mehr zu sehen waren, wurde eine grobe Verwünschung hörbar. Herübergerufen in das Entsetzen. Das Mädchen lief zu dem Ausgepeitschten. Karl saß ab. Es wunderte ihn, dass er, obwohl seine Glieder ganz steif waren, vom Maultier herunterkam, ohne zu stürzen. Er ging ebenfalls zu dem Mann, dessen Kehle ein ununterbrochenes Summen entströmte. Kein Seufzen, kein Röcheln, sondern ein Summen. Als gäbe es hier ein Kind, das beruhigt werden müsse. Und Karl sah, dass der Mann kein Mann war, sondern ein Bursche, und dass der Bursche versuchte, sich mit dem Summen am Leben zu erhalten. So übel, wie man ihn zugerichtet hatte, war sein Alter schwer zu schätzen. Karl gab ihm ungefähr 18 Jahre. Für einige Sekunden lag der Bursche besinnungslos im Schlamm. Als er gleich darauf wieder zu sich kam, sagte er, dass er zusammengeschlagen worden sei. Er habe schon gedacht, das höre nicht mehr auf. Karl sagte, man müsse ihn zu einem Fälscher bringen, der ihn zusammenflicke. Davon wollte der Bursche nichts wissen. Ins Dorf zurück, auf gar keinen Fall. Bei dieser Vorstellung geriet sein Herz in Panik. Man sah es wild pochen, als wolle es aus dem Körper heraus. Anschließend weinte er Karl in den Mantel. Das war so schrecklich, dass das Mädchen auf einmal sagte, ihr sei ganz witzig zumute, ihr sei schwindlig. Dann sank sie in sich zusammen. Der Bursche hörte auf zu weinen und starrte auf das reglos in einer Wasserlache liegende Mädchen. Das Mädchen erwachte gleich wieder und entschuldigte sich. Dann fing es ihrerseits an zu weinen und konnte nicht mehr aufhören. Der Bursche tröstete sie ächzend. Er sagte, es bringe nichts. Und Jeronimo schaute betroffen von einem zum anderen. Der Bursche summte eine Weile, dann bat er um sein Hemd. Karl sagte, weg mit dem Hemd, sonst müssen wir es später vom rohen Fleisch herunterziehen. Er erinnerte sich, dass er so etwas in einem neapolitanischen Feldlager einmal gesehen hatte. Furchtbar. Jeronimo schüttelte sich. Das Mädchen gab sich links und rechts eine Ohrfeige. »Mich friert«, sagte der junge Mann. Dann halfen sie ihm auf die Ladefläche des Fuhrwerks. Das war ein primitiv zusammengestückelter Wagen mit Speichenrädern. Die Glieder des Mannes waren wie gebrochen. »Nicht zurück ins Dorf, sonst schneiden sie mir die Ohren ab«, sagte er mahnend mit einem flehenden Unterton. Das Mädchen trug nun ein grobes Leinenkleid mit vorne einigen Verzierungen. Sie sagte zu Jeronimo, »Wenn du mir bitte behilflich bist mit der Fackel, ich will meine Sachen. Irgendwo dort drüben. Mein Hut.« Sie musste den Hut zuerst suchen. Sie kam zurück mit einem Männerhut, von dem sie den Schmutz abklopfte und den sie mit beiden Händen in Form brachte. Sie entschuldigte sich schon wieder, der Hut sei vom Vater. »Wir hätten hier nicht sein sollen. Kagos sind nicht gern gesehen, wir gelten nicht viel.« Zwischendurch entfuhr ihr ein Schluchzen. »Lass gut sein«, sagte Karl. »Es stimmt schon, was er sagt. Es hat keinen Zweck.« Er war froh, nicht mehr reiten zu müssen. Vor den Wagen waren zwei Maultiere gespannt. Er setzte sich auf den Bock. Der Bock war das Beste an dem Wagen. Karl saß dort gerne, das wusste er sofort. Auch das Mädchen setzte sich auf den Bock, sank an die Rückenlehne und schloss die Augen. Eine Zeit lang redete sie undeutlich. Sie beendete nur jeden zweiten oder dritten Satz. Karl knüpfte die losen Fäden zusammen, wie es ihm am schlüssigsten vorkam. Die beiden waren Bruder und Schwester. Schon vor einigen Wochen waren sie an den Pranger gestellt und dann aus der Stadt gewiesen worden, unter Androhung, dass man ihnen die Ohren abschneide, wenn sie sich noch einmal blicken ließen. Sie seien zurückgekommen, weil man sie um Geld betrogen habe. Ein Fehler, wie soll man es immer vorher wissen? Das Mädchen ließ das reden. Vor Schwäche konnte sie nur noch abwinken. Schnaubend zogen die Tiere an. Die Radnaben hätten es nötig gehabt, wieder einmal geschmiert zu werden. Verstärkt durch die Nässe entstanden besonders unangenehm schrille Geräusche, die auch einen sonst geduldigen Christenmenschen mürrisch und griesgrämig machen konnten. Es klang wie langsames Zahnziehen. Bloß ein Glück, dass der Regen allmählich aufhörte. Schon unter dem Galgen waren nur mehr vereinzelt Tropfen gefallen. Nun hob sich die Wolkendecke, sie schien sich ein wenig zu dehnen, sodass die Morgendämmerung durchsickerte und Einzelheiten des Weges sichtbar wurden. Die Feuchtigkeit hing in der Luft, sie setzte sich ab im Gesicht, über das Karl sich gelegentlich wischte. Jeronimo sagte, »Man erlebt ja jetzt an einem Tag mehr als früher in einem Monat.« Das Mädchen schien zu schlafen. Karl, der ebenfalls hundemüde war, sah bald nichts mehr außer die Ohren der gemächlich trottenden Zugtiere und dazwischen die dunstige Straße. Und selbst wenn der Dunst nicht gewesen wäre, hätte es trotzdem keinen Anhaltspunkt und keine Grenze gegeben. Weil er hinausgeraten war über die Ränder der ihm bekannten Welt, er, Karl, Karel, Caroli, Carlo, Charles, Carlos. Eine nach Erlösung suchende Seele, voller Angst vor dem Kommenden. Die Dunkelheit legte Schicht für Schicht ab. Der nächtliche Wald rutschte hinunter zu einer Niederung und blieb zurück. Ein fahler, kalter Morgen stieg herauf. Der Schürhaken des Mondes hatte eine Wolke entzweigerissen. Unter dem Nebel krochen triefend die Wiesen hervor. Der Nebel hob sich etwas und auch Karls Blick hob sich. Dort die gescheckten Rücken von unter Bäumen liegendem Vieh. Der Regen fiel weiterhin strichweise. Beinahe angenehm, wenn er die müden Augen besprengte. Bald hörte er ganz auf. Kann sein, er hatte schon früher aufgehört, ohne dass Karl es merkte. Hinten auf der Ladefläche, wo der Geschundene lag, tat sich nicht viel. Der Bursche war meistens ohne Bewusstsein, doch zuweilen hörte Karl dieses eigentümliche Summen. Das Mädchen beugte sich nach hinten und streckte die Hand aus und legte sie für einen Augenblick auf das schmutzige, triefende Haar des Summenden. Es machte den Anschein, das Mondlicht ziehe Dampf aus den Haaren. Einmal drehte auch Karl sich um. Er sah, dass der Bursche im Gesicht kreidebleich war, schauerlich im heraufdämmernden Licht. Seine gescheiterte Autobiografie fiel ihm ein. Er konnte nicht sagen, warum. Es war ihm in diesem Moment nicht möglich, es zu wissen, weil das Gesicht so bleich war. Erst wenn man die Wahrheit schreibt, ist eine Geschichte aus. Also nie. Diesen Gedanken hatte Karl. Und es war ihm, als fiele ein letzter Regentropfen in ihn hinein und breite sich langsam in seinem Körper aus. Geronimo ritt neben dem Wagen und redete. Offenbar hatte ihn die Szene am Galgenberg erschreckt, sie stand ihm vor Augen. Und um den Schrecken zu überspielen, musste er ihn beschreiben. Mitten durch den Hut. Es war nicht eigentlich ein Hut, mehr so eine Zipfelmütze von orangeroter Farbe. Und mitten hinein, das ist gar nicht so leicht, das will gelernt sein. No, jetzt halt einmal das Maul, brummte Karl. Es war ganz richtig, dass Sie geschossen haben, Senior. Wer sonst hätte es tun sollen, zum Teufel? Mäßige deine Zunge, wollte Karl sagen. Aber er war zu müde. Man braucht eine ruhige Hand. Es ist ein Glück, dass wir die Tiere getauscht haben. Das Maultier hat nicht mit den Ohren gezuckt. Das besagte Maultier zockelte an langer Leine hinter dem Wagen her, triefäugig in schläfrigem Gang. Geronimo ritt heran und tätschelte ihm den Hals. Man muss die Leute erschrecken. Ich habe ihre Gesichter gesehen. Ich habe das Loch in der Mütze gesehen. Donnerwetter, Senior. Ob der Mann das Loch flicken lässt? Geronimo lachte unheimlich. Ihre Gesichter? Er lachte wieder, als hätten sie den Leibhaftigen gesehen. Ich würde das Loch nicht flicken lassen, damit es mir eine Lehre ist. Entkräftet ließ Karl den Kopf sinken. Er war wie betäubt. Daran merkte er, dass das Fieber wieder stieg. Er wusste nicht, warum. Aber er rief sich die mehr als nur einmal gemachte Beobachtung ins Gedächtnis, dass einem die Missbilligung der Welt sicher ist, wenn man den Verstand verliert. Er musste daran denken, dass er in Juste an den Kreis angestreift hatte, in dessen Bann seine Mutter schon in jungen Jahren geraten war. Sein Beichtvater, darauf angesprochen, ob jeder Mensch wahnsinnig werden könne, hatte gesagt, es falle für jeden etwas ab. Aber Matisse, sein Leibarzt, hatte dagegen gehalten, die meisten Menschen befänden sich zwar ein Leben lang in der Nähe des Wahnsinns, doch würden sie sich vorbeidrücken wie bei einer Wanderung im Gebirge. Man gehe den ganzen Tag an Abgründen entlang, sehe bisweilen mit Gruseln hinab, halte sich aber auf der sicheren Seite. Karl dachte, es geschehe mir ganz recht, wenn ich diesmal zu nahe an den Rand geraten wäre. »Denen haben wir es ganz schön gegeben, Senior«, sagte Geronimo. Neben Karl saß still das Mädchen in sich zusammengesunken. Er wusste nicht, ob sie weinte oder schlief, weil der Wagen in den Schlaglöchern so schaukelte. Das Licht war jetzt besser. Gut genug, dass Karl Einzelheiten an dem Mädchen erkennen konnte. Blut war in einem dünnen Rinnsal aus ihrem rechten Ohr bis zum Ansatz der Schulter geronnen. Sie vermieden es, einander anzusehen. Sie vermieden es, miteinander zu sprechen. Jeder war allein mit seinem Schrecken. Bis das Mädchen etwa nach einer halben Stunde, weil es kalt war, näher an Karl heranrückte und langsam an seine Schulter sank. Die Wärme ihrer Wange gab Karl das Gefühl von etwas Wirklichem. Da vorne lag ein Dorf, zu dem hinunter der Wagen rollte. Über eine Holzbrücke, quer dazu ein Bach, der Hochwasser führte, aber kein Treibgut. Hier lagerte frisch geschlagenes, abgerindetes Holz, auch dieses Holz bleicher als bleich. Die noch über den Wiesen liegenden Nebelschwaden bekamen einen grünlichen Schein. Beim Ortseingang trafen sie auf einen Bauern. Er war barfuß, die Schuhe trug er in der Hand. Mit der anderen Hand zog er den Hut beinahe bis zur Erde. Ein Mensch mit einem ganz runden Gesicht und robuster Farbe. Karl fragte nach einem Arzt oder Feldscher. »Gäbe es hier nicht«, antwortete der Mann, »aber eine heilkundige Frau. Eine von den Frauen, die gerne tanzen und offene Brüche mit gesungenen Zaubersprüchen behandeln? Nein, eine heilkundige Frau.« Mit dem Hut in der Hand deutete der Mann zu einem Weg, der in die Niederung führte. Dort standen einige Hütten. Eine davon kam einer Wohnstadt etwas näher, ein Haus mit Strohdach unter alten, schweren Bäumen. Das Strohdach war wohl das Wertvollste an dem Haus, aus gutem, gebundenem Stroh. Die Fenster viel zu klein, unverglast, mit starken Läden. Vor dem Haus stand eine ärmlich gekleidete Frau ohne Haube, das Gesicht hart wie grau gewordenes Holz. Mit verschränkten Armen wärmte sie ihre Brust. Vier hübsche, spärlich bekleidete Kinder liefen herum, alle erstaunlich dünn, dünne, lange Arme und Beine. Körperlich einander sehr nahe, alle ein Gebilde mit Armen, Beinen, sauber, nur die Füße bis zu den Knöcheln kotig. Karl spürte Befangenheit, weil er es nicht gewohnt war, sich in dieser Welt zu bewegen. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Probleme immer aus einer Richtung kommen, mit der man nicht rechnet. Die Frau musterte zuerst die beiden Personen auf dem Bock, die aussahen wie aus dem Wasser gezogen. Karl fragte die Frau, ob es möglich wäre, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, bis der Mann, der hinten auf dem Wagen liege, wieder reisefähig sei. »Signora, wenn Ihre Zeit es Ihnen erlaubt...« Ohne zu antworten, trat die Frau zum Wagen. Auf dem Weg zum Wagen hustete sie. Der Bursche lag ausgestreckt auf dem Bauch. Die ursprünglich dünnen Striemen der Hundspeitschen waren aufgequollen zu etwas Lebendigem. Instande, den Rest des Körpers zu verschlingen, wo zuvor ein Rücken gewesen war, wandten sich jetzt ineinander verknäulte Schlangen mit Glotzaugen aus Blut und was auch immer. Die Frau griff über die Seitenwand der Ladefläche und legte ihre Hand in den Nacken des Mannes. Sie sagte, das sieht nicht gut aus. Und sie meinte nicht den unmittelbaren Anblick, der sich bot und keines Kommentars bedurfte. Sie schwieg einige Momente, dann zeigte sie zur Haustür.
Matthias Brand hat hier gelesen, die vierte von 15 Folgen aus Reise nach Laredo, der neue Roman des Schriftstellers Arno Geiger. Morgen um 8.30 Uhr geht's hier weiter. Bis dahin, wenn Sie was verpasst haben, finden Sie die Lesung auch in unserer App oder online auf ndr.de/kultur.
Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Nach seinem Sturz durch ein Misstrauensvotum will Frankreichs Premierminister Barnier heute offiziell seinen Rücktritt im Élysée-Palast einreichen. Präsident Macron hat angekündigt, sich am Abend in einer Fernsehansprache an die Nation zu wenden. Dazu aus Paris Julia Borutta.
Es kann sein, dass er dann direkt einen Namen präsentieren wird für einen neuen Premier. Nur dieser neue Premier dürfte nicht ein Barnier der Zweite sein. Der dürfte nicht sozusagen aus derselben politischen Familie sein, liberal-konservativ, denn derjenige würde ja dann Gefahr laufen, mit einem ähnlichen politischen Ansatz sofort wieder zu scheitern. Nein, im Gegenteil, es müsste jetzt der Versuch sein, die Linke stärker auch in die Pflicht zu nehmen, zum Beispiel Sozialisten und Grüne aus dem linksextrem dominierten Bündnis NFP herauszubrechen, zu sagen, kommt, wir machen mit euch eine Art Nicht-Angriffspakt, ihr duldet uns, sodass es eine breitere Mehrheit gibt und auch ein Haushalt ordentlich verabschiedet werden kann, damit nicht immer weiter diese